Am Samstag wollen in Frankfurt am Main und in anderen europäischen Städten Menschen unter dem Motto Finance for the People für ein demokratisches, gerechtes und stabiles Finanzsystem demonstrieren. Dafür gibt es einen Anlass. Ziemlich genau vor 10 Jahren begann eine der größten Finanz- und Wirtschaftskrisen unserer Zeit durch die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers nach wüsten Kreditspekulationen. Im Anschluss pumpten die USA und die 6 größten EU-Staaten mehr als 800 Milliarden Euro in die Rettung der Finanzbranche, Stichwort Systemrelevanz. Weitere Folgen waren unter anderem die Teilverstaatlichung der Commerzbank in Deutschland oder Hilfspakete für Griechenland im Gegenzug gegen drakonische Sparmaßnahmen. Thomas Strauper ist Professor für Volkswirtschaft der Universität Hamburg. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Alsasse.
Herr Professor Strauper, ist das Erbe dieser Finanzkrise nur das gesunkene Vertrauen ins Bankensystem?
Das, denke ich, ist nur da, wo es am offensichtlichsten ist, dass etwas passiert ist vor 10 Jahren. Ich denke, dass seither sich sehr viele andere Dinge auch verändert haben. Nicht zuletzt geht es nicht nur um das Vertrauen in die Finanzinstitute, sondern ganz generell das Vertrauen in die Machbarkeit, in die Frage der Lenkbarkeit der Wirtschaftspolitik und die Frage, wie weit auch wir als Ökonominnen und Ökonomen, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Prozess gut begleiten können.
Und wie können Sie ihn gut begleiten? Mehr Kritik gegenüber der Finanzbranche?
Das, denke ich, ist ja nicht unser allererster Auftrag zu kritisieren, sondern wir sollten als allererstes feststellen, was waren die Ursachen der Krise, wie weit können wir die analysieren, wie weit können wir daraus Lehren für die Zukunft ziehen. Und da stellen wir fest, dass wir zwar bei den Ursachen relativ präzise sagen können, dass das die Folge von Vermögensblasen, von expansiver Geldpolitik, von steigenden Aktienkursen, Immobilienkursen, Rohstoffkursen, alles gleichzeitig gewesen war. Aber wenn es darum geht, die Lehren zu ziehen und zu sagen, das solltet ihr besser und anders machen, da würde ich sagen, tappen wir auch selber als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch sehr, sehr stark im Dunkeln und versuchen erst so richtig zu erkennen, was eigentlich bei den Finanzmärkten schiefgelaufen ist.
Na, wäre es nicht zum Beispiel relativ einfach, sich auf James Tobin und seine Finanztransaktionssteuer rückzubesinnen und die endlich mal durchzusetzen?
Das ist sicher ein sehr populäres Argument, das ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und ich habe vielleicht sogar steigendermaßen auch etwas Sympathie dafür, dass gerade das, was beim Hochfrequenzhandel abgeht, was
das wäre mit diesen Computergestützen, ne?
Genau, was so im Nanosekundenbereich abgeht, dass mir auch etwas die Fantasie fehlt, wieso das für die reale Wirtschaft noch von einem Nutzen ist, wenn sozusagen die Algorithmen, die sich einen Deut um die Realität kümmern, auf den Kursen, die sie vor einer Nanosekunde errechnet haben, dann neue Kurse identifizieren. Da habe ich eine gewisse Sympathie. Auf der anderen Seite darf man jetzt nicht, denke ich, einfach sagen, alles, was auf Finanzmärkten abläuft, ist sozusagen von Schlechtem und das wollen wir deshalb besteuern, sondern das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass wir auf den Finanzmärkten Transaktionen aller Art haben, solche, die realwirtschaftlich von höchster Bedeutung sind, da wo es um Kredite geht, wo es um Knappheit von Kapital geht, wo es um Risiken geht, die man nur übernehmen kann, wenn man sie teilen kann, und auf der anderen Seite rein spekulative, selbstgetriebene, sozusagen in sich selber referenzielle Modelle, die letztlich so wie Brandherde dann aus der Finanzwelt sich überschwappen auf die reale Wirtschaft und dort natürlich in der Tat, das haben wir gesehen, ganz katastrophale makroökonomische Folgeeffekte auslösen können.
Nennen Sie mich einen hoffnungslosen Idealisten, Herr Professor Strauper, aber könnte man nicht schlicht und ergreifend hergehen von politischer Seite her und sich international verständigen darauf, dass man diesen algorithmusgestützten, rein digitalen Handel, wo sich also Rechner gegenseitig überbieten und unterbieten, schlicht und ergreifend abschafft?
Das wäre sicher eine Möglichkeit, aber Sie haben die Schwäche dieses Ansatzes ja schon in Ihrer Frage versteckt mitformuliert, nämlich das kann nur dann Sinn machen, wenn Sie das weltweit durchsetzen können. Und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr weit weg davon entfernt. Und von daher gesehen, wenn wir es im Alleingang tun, dann ist es vergleichsweise hoffnungslos. Ich gebe Ihnen aber insofern recht, dass kein Argument sein sollte, es nicht wenigstens immer und immer wieder zu versuchen. Und und eben zu sagen, wir müssen ganz klar wieder dafür sorgen, dass die Finanztransaktionen im weitesten Sinne der realen Wirtschaft dienen und nicht umgekehrt, dass die Finanzmarkttransaktionen aus ganz egoistischen Gründen und Eigeninteressen der Leute, die dort tätig sind, dann sich negativ auf die reale Wirtschaft auswirkt.
Stichwort reale Wirtschaft. Was haben denn die Bankenrettung und die wohl auch daraus resultierende Niedrigzinspolitik international für die in Anführungszeichen normalen Menschen für Folgen gehabt?
Ich denke, sehr, sehr viele. Das sieht man ja in den Entwicklungen praktisch aller makroökonomischer Daten in den letzten 10 Jahren. Zunächst einmal kurzfristig nach dem September 2008, vor 10 Jahren, haben natürlich Millionen von Menschen Milliarden von Vermögen verloren, weil die Kurse einfach über Nacht sozusagen zusammengebrochen sind. Dann folgte eine beispiellose Rettungsaktion der Zentralbanken, die durch das Produzieren von neuem Geld und neuen Kreditmöglichkeiten im Prinzip praktisch den Kapitalmarkt seitdem ausgehebelt haben. Eigentlich, wenn man es ganz brutal ausdrückt, haben wir seit 10 Jahren keinen marktwirtschaftlichen Kapitalmarkt mehr, also keinen Kapitalmarkt, auf dem nach Angebot und Nachfrage von Privaten oder nach Knappheiten von Kapital Kredite entstehen und geschaffen werden, sondern wir haben eigentlich eine Geldpolitik, die dafür sorgt, dass praktisch wir in einem Bereich von Null oder sogar vielleicht negativer Verzinsung leben. Und das heißt, alle diejenigen, die auf der Sparerinnenseite sind, für die ist das viel schwieriger geworden, sozusagen heute vorzusorgen fürs Alter, weil einfach Anlagen wie Sparbücher, die werfen keine Zinserträge mehr ab. Es ist sogar so, dass sie in realer Kaufkraft vielleicht sogar einen Verlust haben.
Ja, aber wenn ich kurz unterbrechen darf. Andererseits, Japan hat das doch schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass die Menschen dort in großen Hungersnöten leben.
Nein, das ist völlig korrekt. Japan ist deshalb eine ganz spannende andere Sache, weil erstens Japan hat sich in der eigenen Währung geschuldet. Das haben wir zwar zum Teil auch, aber bei uns ist der Euro nicht mehr eine deutsche Währung, sondern eine europäische Währung. In dem Sinne ist das ein Thema nicht nur von nationaler, sondern von europäischer Bedeutung. Und zweitens, in Japan sind die Schuldner der Banken letztlich nicht die Gläubiger der Banken, also diejenigen, die den Banken das Geld geben, sind eben Japaner. Und in dem Sinne trauen die einfach diesem japanischen System so sehr und sind mit dem, was rauskommt, so sehr einverstanden, dass sich da kein Protest manifestiert, was eben bei uns ganz anders ist, weil bei uns viele Menschen kleine Sparerinnen und Sparer sind, die hier große Mühe haben, sozusagen fürs Alter vorsorgen zu können.
Müsste man also vielleicht nach japanischem Vorbild einfach mehr Vertrauen schaffen bei der Bevölkerung. Also auch, oder vielleicht einfach auch mehr, wieder regionaler denken, lokaler denken.
Also natürlich ist es völlig richtig, dass Vertrauen das A und O in der Wirtschaft ist, aber so banal, dass das klingt, ist es eben sehr, sehr ein schwieriger Prozess, dieses Vertrauen aufzubauen und ein sehr schneller Prozess, das Vertrauen über Nacht verlieren zu können. Und wir sind noch bei weitem nicht da, dass eben die Menschen und auch die Banken untereinander und die Kreditnehmerinnen und die Gläubiger und Schuldner untereinander sozusagen das Vertrauen haben, dass das alles reibungslos funktioniert. Und noch einmal, durch die expansiven Geldpolitiken der Notenbanken, das ist ja nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern Sie haben Japan richtigerweise erwähnt. Die Schweiz ist ein ganz extremes Beispiel. Amerika hat etwas jetzt zurückgerudert und zurückgedreht, aber war auch lange sehr ein Land mit einer expansiven Geldpolitik. Und dadurch haben wir eigentlich eben gerade das Vertrauen in das freie Spiel auf den Kapitalmärkten gar nicht erst wieder getestet und sozusagen sich entwickeln lassen.
Vielleicht sollten wir einfach auf das freie Spiel verzichten.
Ja gut, aber dann haben wir ein ganz anderes Wirtschaftssystem. Das kann man natürlich jederzeit sich überlegen, aber dann muss man auch den Preis erkennen. Ich meine, wir haben eine Marktwirtschaft, wir haben ein im Wesentlichen kapitalistisches Wirtschaftssystem und das steht ja schon im Wort drin. Da geht es um Kapital, da geht es um die Frage, wie weit ich heute auf etwas Konsum verzichte, um morgen dafür mehr zu haben. Da geht es darum, dass einige Leute Geld haben, das sie anlegen möchten und andere, die darauf angewiesen sind, von anderen einen Kredit zu kriegen, um eine gute Geschäftsidee zum Beispiel heute realisieren und finanzieren zu können. Das ist unser System. Und wenn wir, das lebt natürlich im Sinne von Gier und Neugier auf der Suche nach guten Anlagemöglichkeiten, und dann gibt es eben Exzesse und dann stürzt man wieder ab und dann geht's wieder von vorne los. Und das ist sozusagen diese Wellenbewegung, und damit muss man leben. Und ich denke, wir sind die letzten 300-400 Jahre damit nicht so schlecht gefahren. Es geht uns immer noch viel, viel besser als jeder Generation zuvor mit diesem System. Und wenn wir das abschaffen würden, dann müssten wir ja zeigen, dass eine Alternative sozusagen im Endeffekt besser, gerechter, sozial ausgewogener wäre. Und wenn wir uns die Länder angucken, die das versucht haben, dann muss man eigentlich sagen, die sind kläglich gescheitert und haben nicht mehr Gleichheit, sondern gerade im Gegenteil viel mehr Ungleichheit.
Das sehe ich jetzt bei Schweden nicht so sehr, was de facto ein sozialistisch wirtschaftendes Land lange Zeit war oder eigentlich noch ist. Also,
das ist gut, aber nicht im Sinne, dass sie die Kapitalmärkte abgeschafft haben.
Ja,
nicht
das
im Sinne,
wahr,
dass sie das Kapital abgeschafft haben. Das ist dann eine Frage, wie weit sie sozusagen Staat und Markt gegeneinander abgrenzen. Aber dass wir auf funktionierende Kapitalmärkte angewiesen sind und uns gut daran tun, daran nicht zu rütteln, dass nicht jedes Zinsgeschäft ein schlechtes Geschäft ist und dass sozusagen sich Geld zu leihen und borgen und auf der anderen Seite dafür einen Zins zu kriegen, dass das eine sehr effektive Form ist, sozusagen Investitionen gut organisieren zu können und besser ist, als wenn das eben sozusagen von oben durch den Staat gelenkt wird. Ich glaube, das ist der Punkt, und Schweden ist ein System, da bin ich sehr gerne mit Ihnen bereit, da Zugeständnisse zu machen, über das man nachdenken kann, wie man durch ein geschicktes Regulieren privater Aktivitäten und vielleicht durch ein geschicktes Setzen staatlicher Politik die Menschen zufrieden werden lassen kann. Und da haben Sie recht, der Norden, die Skandinavierinnen und Skandinavier sind alles in allem eine Region, die mit ihrer Lebenssituation, ihrer Regierungen, ihrer Politik zufriedener sind, als wir das in Deutschland sind.
Deswegen ganz kurze, nochmal leicht provokant, nein, eigentlich nicht provokant, also konziliant. Ich will ja hier nicht den sozialistischen Träumer geben, Herr Professor Straubart. Also, kann man abschließend, könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass man sagt, ein bisschen mehr Staat, ein bisschen mehr Lenkung könnte durchaus gut sein, solche Krisen wie 2008 künftig zu vermeiden?
Zwei Punkte. Erstens, es geht nicht um mehr oder weniger, sondern es geht um bessere staatliche Regulierung. Und zweitens, selbst wenn das besser werden wird, gehören eben Krisen genauso wie Chancen zu einem marktwirtschaftlichen, freiheitlichen System. Und aus Krisen lernt man was, und das nächste Mal macht man dann zwar vielleicht andere Fehler, aber man sollte nicht die Illusion haben, so wie wir heute leben, leben zu können, ohne dass nicht auch dazu Krisen und ihre Bewältigung gehören.
Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Professor Thomas Straubhaar von der Universität Hamburg, zu 10 Jahren Finanzkrise. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.